Ja, es geht wieder um dieses Buch von Wilson van Dusen. Da hörten wir letztens, wie der Autor Wilson van Dusen, Psychiater und Psychotherapeut, den Weg Swedenborgs nachzeichnete. Die Entwicklung eines wissenschaftlich forschenden Intellektuellen zu einem demütigen Schilderer der geistigen Welten. Im nun darauffolgenden Kapitel befasst sich Van Dusen mit jenen geistigen Sphären und uns Menschen in ihnen. In dem Kapitel Himmel und Hölle, aus Gehörtem und Gesehenem durch Emanuel Swedenborg. Swedenborgs Behauptung, dass es ihm erlaubt gewesen sei, sich in Himmel und Hölle aufzuhalten, ist sehr umstritten. Das war ihm selbst nur zu gut bewusst.
Ich bin mir wohl bewusst, dass viele sagen werden, niemand könne je mit Geistern und Engeln reden, solange er im Leibe lebt. Viele werden auch behaupten, es sei bloße Einbildung. Und andere, ich hätte dergleichen Dinge berichtet, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Wieder andere werden anderes vorbringen. Aber dergleichen kümmert mich nicht, denn ich habe gesehen, ich habe gehört. Und ich habe gefühlt.
Ungefähr 13 Jahre nachdem Swedenborg die geistige Welt aufgeschlossen worden war, erschien Himmel und Hölle. Wenn auch in den himmlischen Geheimnissen und allen anderen Werken Hinweise auf das Wesen der jenseitigen Welten eingestreut sind, Himmel und Hölle gibt davon die reife Zusammenfassung. Es ist offensichtlich, dass er von neuen Dimensionen menschlicher Erfahrung spricht. Und nur im höchsten Himmel und in den tiefsten Höllen scheint es Begrenzungen für seine Erfahrungen gegeben zu haben. Oder diese Bereiche entzogen sich der Beschreibung. Im Einführungskapitel von Himmel und Hölle spricht er von jenen Menschen, die eine Existenz von Himmel und Hölle bezweifeln oder verneinen.
Der Mensch der Kirche weiß heutzutage kaum etwas über Himmel und Hölle, sowie über sein Leben nach dem Tode, obwohl sich alles im Worte Gottes beschrieben findet. Viele, die innerhalb der Kirche geboren wurden, leugnen diese Dinge sogar, indem sie bei sich sagen: Wer ist von dort zurückgekommen und kann davon berichten? Damit nun ein solches Leugnen, wie es besonders bei Gebildeten herrscht, nicht auch jene anstecke und verderbe, die einfältigen Herzens und Glaubens sind, wurde mir verliehen, mit den Engeln zusammen zu sein und mit ihnen zu reden, wie ein Mensch mit dem anderen. Ebenso durfte ich auch, und nun schon während über 13 Jahren, Dinge sehen, die sich in den Himmeln und Höllen befinden, und nach dem Gesehenen und Gehörten beschreiben, in der Hoffnung, dass so die Unkenntnis aufgeklärt und der Unglaube zerstreut werde.
Meines Wissens existiert in der ganzen Weltliteratur nichts Vergleichbares zu diesem Bericht. Dante beschreibt zwar Himmel und Hölle, aber sein Werk ist eine Fiktion, die auf Legenden und Mythen beruht. Viele Religionen enthalten Aussagen über Himmel und Hölle. Doch alle Hinweise der Bibel ergeben zusammen noch ein unvollständiges und zweideutiges Bild. Das Gleiche gilt für die anderen Weltreligionen. Und ebenso lassen uns Mythen und Legenden im Unklaren. Swedenborgs Beschreibungen unterscheiden sich grundsätzlich von alledem. Man kann ihm nicht vorwerfen, er habe dies alles erfunden, indem er sich auf Mythen und religiöse Andeutungen stützte. Doch obwohl sein Werk grundsätzlich anders ist, stimmt es dennoch überein mit den wenigen fragmentarischen Hinweisen in der Bibel. Die von ihm beschriebene reale Existenz von Himmel und Hölle ist für uns derart unvertraut, dass wir unser Denken hinsichtlich dieser Bereiche umorientieren müssen. Spiritualisten behaupten, Kontakt mit der geistigen Welt zu haben. Auch wenn man annimmt, dass das für einige zutrifft, so scheinen sie doch nur Kontakte mit den untersten Bereichen der von Swedenborg beschriebenen Welt zu erlangen. Und dieser unterste Bereich kann sehr trügerisch sein, wie Swedenborg aufzeigt. Eine Bestätigung der Aussage Swedenborgs besteht darin, dass er an keiner Stelle den biblischen Offenbarungen widerspricht. Vielmehr legt er Kapitel der Schrift aus, die sonst eher seltsam oder dunkel erscheinen. Eine weitere Bestätigung ist innerlicher Art. Wie man sehen wird, spiegeln sich in Swedenborgs Himmel und Hölle viele innerliche Aspekte normaler menschlicher Erfahrung. Das war auch beabsichtigt. Wir sind ein Abbild von allem Geschaffenen, ein Mikrokosmos. Selbst wenn Himmel und Hölle nicht existierten, bliebe doch Swedenborgs Bericht ein gültiges und sensibles Bild vom inneren Wesen des Menschen. Swedenborg schrieb in dem vor 200 Jahren üblichen Latein. Er bildet vorwiegend lange Sätze, in die er so viel wie möglich hineinstopft. Diese sind zu inhaltsreich, um eilig gelesen werden zu können. Man muss sie in Stücke aufbrechen. Ein Beispiel.
Die Liebe wohnt in ihren Neigungen wie der Herr in seinem Gebiet oder wie ein König in seinem Reich. Ihr Gebiet und Reich erstreckt sich über das, was dem Gemüt, das heißt, was dem Willen und Verstande des Menschen und von diesem aus seinen Körper angehört.
Dieser eine Satz umfasst die ganze Folge von Schritten, von der innersten Liebe bis zu ihren Neigungen oder Gefühlen hin zum Willen und Verstand, schließlich bis zur Beherrschung des Körpers. Verwendet wird die Symbolik seiner Zeit, Herr, König, Reich. Ausgesagt wird, dass die innerste Liebe die Kraft sei, auf welcher alle Aspekte der Seele und ihre Handlungen beruhen. Es ist ein Beispiel, wie Swedenborg über innere Zustände spricht. Die Liebe, die in den Neigungen wohnt, das klingt wie eine abstrakte Idee, ist es aber nicht. Wahr und wirklich werden diese inneren Zustände erst, wenn sie sich in Handlungen niederschlagen. Es genügt nicht, sie nur im Gedächtnis zu behalten.
Wenn Gedächtnis und Verstand eines Menschen so beschaffen sind, dass er alle Wahrheiten des Himmels und der Kirche lernen und verstehen kann, er aber dennoch keinerlei Verlangen hat, irgendetwas davon zu verwirklichen, sagt man dann nicht von einem solchen Menschen, er sei zwar intelligent, aber gottlos. Ja, fügt man nicht sogar noch hinzu, er verdiene umso mehr Strafe. Dies zeigt, dass niemand, der das Geistige vom moralischen und sittlichen Guten trennt, als geistiger, moralischer oder sittlicher Mensch gelten kann. Aus der Erfahrung weiß man, dass es solche Menschen in der Welt gibt. Ich habe aber auch mit einigen nach ihrem Tode gesprochen und gefunden, dass sie zwar das Wort in- und auswendig kannten, folglich viele Wahrheiten wussten und daher überzeugt waren, dass sie im Himmel wie Sterne leuchten würden, in Wirklichkeit aber, das heißt, als ihr Leben untersucht wurde, stellte es sich heraus, dass sie rein körperlich und weltlich gesinnt waren. Jeder von ihnen wurde zu seinem eigenen Willen und dann wurden sie in die Hölle getrieben.
Was auf den ersten Blick abstrakt erscheint, ist also sehr existenziell, wirklich und aktuell. Wenn der Leser uninteressiert an inneren Zuständen und universalem Wissen ist, so werden Swedenborgs Werke ihn nicht anziehen. Seine Werke sind voll von Gefühlen, immer wieder spricht er vom Guten und von der Liebe, und beides sind emotionelle Begriffe. Wir können aber nur das wahrnehmen, verstehen und mitfühlen, was in uns selbst ein Echo auslöst. Schließlich wird der Leser entdecken, dass Swedenborg versucht hat, alles zu beschreiben, was nur beschrieben werden kann. Nur wenn er von gewissen Aspekten Gottes oder der höchsten Engel spricht, bricht er ab und sagt, das sei etwas Unaussprechliches oder gehe über das Sagbare hinaus. Bis dorthin hat er alles beschrieben, was existiert. Das Innere und Äußere des Menschen, diese Welt, die jenseitige Welt, ja sogar andere Wesen auf anderen Planeten. Er wollte alles verstehen und gelangte nahe ans Ziel. Swedenborgs Darstellung beginnt damit, was der Mensch eigentlich ist. Verstand und Wille sind die beiden Grundvermögen des Menschen. In diesen psychologischen Funktionen drückt sich seine Seele oder sein Geist bzw. sein Leben aus. Denn der Geist ist das Leben. Der Mensch ist ein Leben oder ein Geist, der in einem Körper handelt. Und dieser wird zum notwendigen Instrument für den Geist, um auf die Erde zu kommen und in der natürlichen Welt tätig zu sein.
Wer gründlich darüber nachdenkt, kann wissen, dass nicht der Körper denkt, sondern die Seele, da sie geistig ist. Die Seele des Menschen, über deren Unsterblichkeit viele geschrieben haben, ist sein Geist. Dieser ist in der Tat unsterblich, und zwar mit allem, was zu ihm gehört. Er ist es auch, der im Körper denkt, eben weil er geistig ist und das Geistige in sich aufnimmt und geistig lebt, das heißt denkt und will. Das dem Körper eigentümliche Stoffliche ist dem Geist nur hinzugefügt und fast etwas wie eine Nebensache. Unerlässlich für den Geist des Menschen in der natürlichen Welt, in der alles stofflich und an sich leblos ist, um hier sein Leben führen und Nutzen schaffen zu können. Wenn nun alles, was im Körper lebt und aus dem Leben wirkt und fühlt, einzig dem Geist und nicht dem Körper angehört, so muss folglich der Geist, der Mensch selbst oder was auf dasselbe hinausläuft, der Mensch an sich betrachtet, ein Geist sein und dieser auch die gleiche Form aufweisen. Alles nämlich, was im Menschen lebt und empfindet, gehört seinem Geist an. Und da es vom Haupt bis zur Fußsohle nichts im Menschen gibt, das nicht lebt und empfindet, so muss der Mensch folglich im Tode, wenn der Körper von seinem Geist abgetrennt wird, dennoch Mensch bleiben und leben. Um mich in dieser Erkenntnis zu bestärken, wurde mir erlaubt, beinahe mit all denen zu reden, die ich je in ihrem leiblichen Leben gekannt hatte. Mit einigen Stunden lang, mit anderen während Wochen und Monaten, ja sogar jahrelang. Und das, wie gesagt, von allem zu dem Zweck, dass ich in dieser Tatsache bestärkt würde und es bezeugen könne. Wenn es heißt, dass der Mensch hinsichtlich seines Inneren ein Geist sei, so ist darunter zu verstehen, was sein Denken und Wollen ausmacht. Denn diese bilden das eigentliche Innere, das den Menschen zum Menschen macht, und zwar wie er hinsichtlich dieses seines Denkens und Wollens beschaffen ist.
Damit hat Swedenborg endlich die Seele gefunden. Seine anatomischen Arbeiten erwiesen sich als unnötig. Die Seele ist das Leben, ist Geist, ist das Innere der menschlichen Erfahrung. Das Wesen des Menschen hängt von der Qualität dieses Lebens ab. Swedenborg verwirft verschwommene, abstrakte Ideen über die Seele, die nicht auf Erfahrung beruhen.
Von der Art des Lebens nach dem Tode war bisher nichts bekannt. Man war der Meinung, der Mensch werde dann eine Seele sein. Diese aber stellte man sich ähnlich vor wie den Äther oder die Luft. Demzufolge also wäre der Mensch wie jener Lufthauch, den er bei seinem Tode aushaucht und der zwar, zufolge jener Ansicht, eine Lebenskraft enthält, aber weder das Gesicht des Auges noch das Gehör des Ohres oder die Rede des Mundes ersetzt. In Wirklichkeit jedoch ist der Mensch nach dem Tode Mensch wie zuvor, und zwar so ganz und gar, dass er zunächst gar nichts anderes weiß, als dass er noch in der vorigen Welt sei. Er sieht, hört, spricht wie in der vorigen Welt. Er geht umher, läuft, sitzt wie in der vorigen Welt. Er liegt, schläft und erwacht wie in der vorigen Welt. Er isst und trinkt wie in der vorigen Welt. Er genießt die ehelichen Freuden wie in der vorigen Welt. Mit einem Wort, er ist in jeder Beziehung Mensch. Damit ist offenbar, der Tod ist nicht die Vernichtung, sondern die Fortsetzung des Lebens, also ein bloßer Übergang.
Engel führten Swedenborg mehrmals in Todeserfahrung, sodass er darüber Bescheid wusste. Die Trennung vom Körper findet kurz nach dem Aussetzen der Atmung und des Herzschlages statt. Der Mensch erwacht allmählich in der inneren geistigen Welt und ist damit an der Schwelle zu den anderen Welten angelangt. Da er immer noch fühlt, alles Mögliche spürt und in eine Welt hinein erwacht, die der gewohnten sehr ähnlich ist, kann er tatsächlich meinen, er sei noch nicht gestorben. Der erste Zustand des Menschen nach dem Tode ist jener der Äußerlichkeit. Alles ist wie zuvor. Die Menschen sind die gleichen und er lebt wie zuvor.
Der erste Zustand des Menschen nach dem Tod ähnelt seinem Zustand in der Welt, weil er sich dann in ähnlicher Weise im Äußeren befindet. Fast unverändert sind sein Gesicht, seine Ausdrucks- und Denkweise, folglich auch sein sittliches und bürgerliches Leben. Wenn er nicht darauf achtet, was ihm jetzt begegnet und was ihm die Engel bei seiner Auferweckung sagen, nämlich, dass er jetzt ein Geist sei, dann nimmt er an, dass er noch in der Welt lebe. So setzt sich das eine Leben in das andere fort und der Tod ist bloß ein Übergang.
Die Geisterwelt, wie Swedenborg sie nennt, ist eine Übergangswelt. Eigentlich ein Ort, an dem der Geist eines Menschen sein wirkliches Wesen erfährt. Einfach deshalb, weil es dort unmöglich ist, anders zu handeln, als man ist. Der Mensch verweilt in dieser Übergangswelt lange genug, um mit seinem wirklichen Wesen eins werden zu können. Darin besteht zugleich das Gericht. Er beginnt, sich selbst zu entdecken und sich auf sein eigentliches Wesen hin zu entwickeln.